Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Die geballte Ladung Linux-News, die gibt's nur hier. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen geht es um Fedora, die jetzt alle Binaries in ein Verzeichnis packen wollen. Dann habe ich die neuesten Neuigkeiten aus der Ubuntu Developer Summit für euch mitgebracht. Dann gibt es noch ein, zwei Schmankerl. Microsoft beteiligt sich nämlich das allererste Mal bei Samba und das muss einfach eine Erwähnung finden in diesem Podcast. Und dann gibt es noch neue Versionen KDE 4.7.3, aber auch Trinity 3.5.13. Gut, fangen wir zunächst einmal an mit der Neuigkeit, die mich am meisten überrascht hat. Nämlich, ich habe lange nichts mehr von Fedora gehört und diesmal kam Fedora, nachdem halt der letzte große Coup, Systemd, ja mittlerweile auch schon, ich glaube seit Fedora 15, fester Bestandteil von Fedora ist und jetzt mit Fedora 16 und mit OpenSUSE 12.1 auch das allererste Mal außerhalb von Fedora genutzt wird, also so langsam seine Verbreitung findet, stößt Fedora nun das erste Mal auch wieder vor mit einem komplett neuen Thema, und zwar mit dem Thema, dass sie im Grunde genommen alle Verzeichnisse bin, sbin, userbin und user sbin vereinigen wollen in userbin. Das ist die Kurzversion. Die Langversion sieht halt so aus, dass sich zwei Entwickler, seines Zeichens ist das der Harald Hoyer und der Kai Sievers, Red Hat bzw. Fedora-Entwickler sind das mit Sicherheit, sie haben auf jeden Fall eine @redhat E-Mail-Adresse, deshalb gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass das Red Hat-Mitarbeiter sind. Und die haben halt vorgeschlagen für das übernächste Release, also für Fedora 17 im Grunde genommen, weil Fedora 16 steht ja jetzt kurz vor dem Release, eine Vereinigung und eine Vereinfachung der Verzeichnisstruktur ihrer Distribution halt durchzuführen. Und so sollen halt in Zukunft alle Binärdateien in einem Ordner untergebracht werden, der eben User, also /usr oder usr zu Deutsch, /bin liegen soll. Und die Verzeichnisse /bin oder /sbin auf dem Root-Verzeichnis im Grunde genommen oder auf dem Root-Ordner sollen halt komplett aufgegeben werden, genauso wie /usr /sbin. Dieser Schritt wird eben erwogen, weil ja die ursprüngliche Idee, also die ganz, ganz ursprüngliche Idee der Unterteilung zwischen bin und sbin liegt ja darin, deshalb heißt ja auch das zweite Verzeichnis sbin, das steht für Static Binary, also für statisch gelinkte Binaries, die haben wir heutzutage fast kaum in einem Linux-System drin, deshalb ist das schon mal obsolet, aber auch die... Der andere Grund, nämlich dass zum Beispiel Tools dort abgelegt werden in einem sbin-Verzeichnis, die nur für Administratoren interessant sind, um so eine Aufteilung zu machen, damit ein ja unbekümmerter User nicht aus Versehen auf ein Konsolentool stößt, wofür er dann Administrationsrechte benötigt, sondern dass das nur der Administrator machen kann. Dieser Grund, der hat ja auch ein paar Jahre lang gegolten, gilt bei Debian und ich glaube bei OpenSUSE meines Wissens nach immer noch, gibt es eben diese Unterteilung. Und das ist jetzt sowieso auch schon obsolet bei Fedora seit einigen Versionen. Ich glaube schon seit Fedora 10 oder sowas. Bei Ubuntu hat man das, glaube ich, gar nicht gehabt. Wie gesagt, Debian, da bin ich mir sicher, die haben das noch. Bei OpenSUSE kann ich mich aus meiner Studienzeit noch daran erinnern, dass wir dort OpenSUSE-Maschinen hatten. Mit OpenSUSE 11, soweit ich weiß, was jetzt für ein Suffix das Ganze hat, ob es 11.1 oder 11.2 war, das weiß ich nicht. Aber dort gab es eben diese Aufteilung auch noch. Aber immer mehr Distributionen gehen halt davon weg, weil ja zum Beispiel ein if-config zum Beispiel im User, also im usr/sbin-Verzeichnis liegt, allerdings für den Nutzer selber ja auch sehr interessant sein kann und auch ohne Administrationsrechte aufgerufen werden kann, wenn man sich zum Beispiel nur die aktuelle IP-Adresse des Rechners anschauen möchte, dann lohnt sich das auf jeden Fall, das so zu machen. Und aus dem Grund haben ja auch dann einige Distributionen, wie eben Fedora und Ubuntu, diese Aufteilung zwischen bin und sbin aufgelöst, sodass auch ganz normale User dann diese Administrationstools eben benutzen können. Dann kommen wir zu den Verzeichnissen, die im Root-Verzeichnis liegen, also /bin und /sbin. Die werden im Grunde genommen nicht mehr gebraucht, weil ihre ursprüngliche Aufgabe war ja eigentlich, dass sie gebraucht wurden zum Einbinden eines /usr-Verzeichnisses, das ja dann auch auf einem Netzwerk-Share irgendwo liegen kann oder halt eben auf einer anderen Festplatte, auf einer anderen Festplatte irgendwie gemountet, eingebunden werden muss. Und dazu muss halt eben in bin auch ein Mount-Befehl existieren und so weiter und so fort. Aber das hat sich ja mittlerweile auch erledigt, weil das ja abgelöst wird durch das initramfs. Also die initrd hat ja meistens eine Busybox mit eben einem /bin und einem /sbin-Verzeichnis, wo halt diese Tools zum Mounten von die Laufwerken im Grunde genommen oder auch Netzwerk-Shares mittlerweile drinstecken. Das heißt, hat sich jetzt auch überholt. Und aus dem Grunde sind die /bin und /sbin Verzeichnisse eigentlich auch nicht mehr vonnöten. Neben diesen Binary-Verzeichnissen, also bin und sbin, soll auch diese Löschung dieser Verzeichnisse, soll auch die Verzeichnisse /lib und /lib64 betreffen, weil die ja dann jetzt auch nicht mehr benötigt werden. Und das wird halt dann auch vereinigt unter /usr/lib. Und richtig gelöscht werden die Verzeichnisse nach dem Vorschlag von den beiden ja auch nicht, sondern aus Kompatibilitätsgründen wird man halt so weit gehen, dass man halt eben ein Symlink auf diese Verzeichnisse legt. Das heißt, in Wirklichkeit wird es halt eben nur ein Verzeichnis unter /usr geben, aber auf dem Root-Verzeichnis werdet ihr immer noch einen Symlink haben zu /bin, /sbin, die dann eben auf /usr, /bin verweist. Jetzt fragt ihr euch natürlich, gut, warum erklärt er das nur alles so lang und breit und was hat das jetzt für den Anwender, was hat das jetzt für mich zu bedeuten? Das hat eine Vielzahl von Gründen, die sehr, sehr positiv sich auf den Anwender auswirken können. Zum einen bekommt ihr ein kleineres Root-Verzeichnis und ein etwas größeres /usr-Verzeichnis. Das heißt, falls ihr das aufgeteilt habt, jemals. Oder falls ihr zum Beispiel, das gibt es ja auch manchmal, einen Rechner benutzt als Master-Rechner und dann mehrere Rechner dann dort ihre Programme, seine Konfigurationen und so weiter und so fort übernehmen, dann lohnt sich das auf jeden Fall auch, weil man halt eben dieses /usr-Verzeichnis auf einem Netzwerk-Share einfach liegen lassen kann und das sogar read-only mounten kann und dann würden auch alle anderen Rechner damit wunderbar funktionieren. Man spart sich dann Speicherplatz auf diesem kleinen, ich würde mal sagen Thin Client. Das ist ja so ein ähnliches Prinzip zumindest. Und zum anderen gibt es natürlich auch eine Vereinfachung des Dateisystems, eine Vereinfachung dahingehend, dass halt die Binaries alle in einem Verzeichnis liegen. Das heißt, dass zum Beispiel Backup-Funktionen, wie zum Beispiel die im Dateisystem schon eingebaute Snapshot-Funktion von zum Beispiel dem Dateisystem ButterFS, dann natürlich dadurch sehr, sehr stark vereinfacht wird und dadurch Speicherplatz gespart wird, im Grunde genommen, weil halt eben nur noch ein Schnappschutz gemacht werden muss von /usr/bin und die anderen Verzeichnisse nicht mehr berücksichtigt werden müssen. Falls ihr jetzt Entwickler seid, da ändert sich auch einiges. Zum einen macht dieser Schritt natürlich für Entwickler Sinn, weil man sich jetzt nicht damit quälen muss, ja, wo packe ich jetzt mein Binary rein? In /bin, /sbin, /usr-bin, /usr-sbin? Ist es jetzt ein Administrationstool? Lohnt es sich, das vielleicht nur als Benutzer zu benutzen? Und so weiter und so fort. Diese ganze Fragestellung, falls sich das überhaupt irgendwelche Entwickler jemals gefragt haben, die fallen auf jeden Fall jetzt weg komplett, weil halt alles als normaler User ausgeführt werden darf, außer halt natürlich administrative Aufgaben. Das heißt, es ist zumindest alles als normaler User irgendwie sichtbar. Und falls irgendein Tool dann trotzdem irgendwelche administrativen Aufgaben erledigen möchte und dann Root-Rechte benötigt, dann weist es halt den Benutzer darauf hin, dass es Root-Rechte benötigt. Zum anderen macht es natürlich auch für Tools wie Autoconf, die ja zum Kompilieren bzw. zum Vorbereiten der Quellen benötigt werden, macht es das einfacher, weil sie müssen nicht mehr herumtricksen, was jetzt die Bibliotheken angeht oder was jetzt die Programme angeht, die gebraucht werden für das Kompilieren eines Programmes. Da muss nicht mehr rumgetrickst werden mit dem Pfad und so weiter und so fort, damit man die Sachen finden kann. Das heißt, die Fehler, die es dort gibt, dort gibt es ja auch einige Fehler, die werden dann halt dadurch, durch dieses Herumtricksen, dann auch dadurch gelöst, dass man halt eben nur noch ein Verzeichnis hat, wo alles vereinigt ist, im Grunde genommen. Also alles in allem kann man also sagen, dass man diesem Vorschlag im Grunde genommen nur zustimmen kann. Und ich sehe momentan auch keine Gründe, die dagegen sprechen würden, sondern ich sehe einfach nur Vorteile dafür. Das Einzige wäre halt Nostalgie irgendwie oder so, ja, Nostalgie in Richtung Unix, dass das so ein bisschen die Kompatibilität zu Unix so ein bisschen aufgeweicht wird, aber die ist ja bei Linux und bei den GNU-Systemen schon lange weg im Grunde genommen. Und aus dem Grund sehe ich da keine richtigen Nachteile. Und dank dieser Symlink-Methode bleibt ja auch das Ganze ja meist abwärtskompatibel und hat also, ich sehe überhaupt keine Nachteile. Man hat keine Nachteile zu befürchten. Da mag es vielleicht einige Leute geben, die da ein bisschen was anders denken. Falls ihr Nachteile findet bei diesem Ganzen, dann könnt ihr mir natürlich eine Mail schicken oder das Ganze in den Kommentarbereich posten, weil dann kann ich ganz einfach mal das dann auch als Feedback weitergehen, weil ich selber sehe momentan gar keine Nachteile, was jetzt das betrifft.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, nachdem Fedora ja so ein bisschen versucht, so den Staubsauger zu spielen oder zumindest so ein bisschen Linux zu erneuern oder das GNU/Linux-System, wie es ja dann korrekterweise laut RMS heißen sollte, findet zeitgleich statt, die Ubuntu Developer Summit und zwar wieder mal in den USA und zwar in Orlando. Und die hat halt letzte Woche wieder angefangen und dort gab es dann auch natürlich wieder eine Keynote, eine Eröffnungsansprache von Mark Shuttleworth und der hat ganz zu Anfang mit seiner Keynote auch schon für Furore gesorgt, indem er angekündigt hat, dass Ubuntu im nächsten Jahr darauf vorbereitet werden soll, dann im übernächsten Jahr auf Tablets und auf Smartphones zu laufen. Das heißt, so will man halt im nächsten Jahr alles soweit vorbereiten und umstellen, auch grafische Programme entwickeln, die eben für Tablet und Smartphones ausgerichtet sind, so dass man halt im Jahr 2013 damit rechnen kann und damit rechnet dann auch Mark Shuttleworth, dass es dann die ersten Geräte geben wird, die mit Ubuntu laufen werden, also Smartphones mit Ubuntu und auch Tablets mit Ubuntu. Bei Tablets kann ich mir das ja noch vorstellen wegen der Unity-Oberfläche. Da müssen ja nur noch, ja, sagen wir mal, etwas weniger Anpassungen gemacht werden, damit das Ganze dann auch tatsächlich auf Tablets vernünftig läuft. Aber auf Smartphones kann ich mir das noch relativ schwer vorstellen, weil da ist eigentlich eine andere Oberfläche gefragt. Ob sie es schaffen, da vielleicht auch Unity drauf zu packen, das ist halt die große Frage. Und ob sich Unity überhaupt für solche Touchscreen-Oberflächen lohnt, das muss man sich ja auch dann noch überlegen, ob nicht vielleicht ein neues Konzept eher Sinn macht. Daneben wurde in der Keynote von Mark Shuttleworth auch noch das sogenannte Pixel Perfect Release als Ziel für Ubuntu 12.04, also das nächste Release, das nächste große Ubuntu mit einem LTS dran, also einem Long-Term Support, das auch das allererste Mal nicht nur 3 Jahre supported wird, sondern in dem Fall jetzt sogar 5 Jahre lang supported werden soll. Und das ist natürlich auch eine große Ankündigung und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für das ganze Ubuntu-Team, denn das ist natürlich auch eine Bedingung, die ganzen Hardwarehersteller, die OEMs gestellt haben, damit sie mehr Ubuntu-Maschinen ausliefern, muss eben der Support länger als 3 Jahre sein. Und ja, das ist halt die große Herausforderung, die jetzt Ubuntu sich entgegenstellen muss mit diesem nächsten LTS. Und da müssen sie natürlich richtig polieren, richtig alles fein und perfekt machen, was jetzt die Oberfläche Unity angeht, was die Programme angeht, was das Zusammenspiel der Programme angeht und so weiter und so fort. Und da haben sie auch schon einige Entscheidungen getroffen, das lese ich gerade jetzt ab, weil es gerade reingekommen ist, wo sie halt dann schon entschieden haben, dass zumindest schon mal das ISO-Limit von 700 Megabyte für CDs aufgehoben wird und man mindestens 50 Megabyte draufpacken möchte, also 750 Megabyte als ISO anstrebt. Mittlerweile hat man also 50 Megabyte mehr Platz man muss natürlich sich vorstellen, das sind nicht nur 50 Megabyte, sondern das sind ja 50 Megabyte in komprimierter Form, die man Platz hat. Das heißt, in ja nicht komprimierter Form sind es dann schon, ja, doch schon vielleicht 200, 250 Megabyte, die man dadurch gewinnen kann für neue Programme, vielleicht für Dokumentationen, aber auch für ja mehr Features eventuell auch in der neuen Ubuntu-Version. Langfristig plant man dann sogar eine 1,5 Gigabyte-Version rauszubringen, also fast doppelt so groß wie eben die 700 Megabyte-Version, die man bis zuletzt noch herausgegeben hat. Und dann passt natürlich noch viel, viel mehr drauf. Da könnte ich mir sogar vorstellen, da könnte so ein Joint Venture drauf passen, also Ubuntu und Kubuntu gleichzeitig drauf, wenn nicht sogar drei Ubuntu, Kubuntu und Xubuntu, die dann drauf passen würden auf eine Live-CD. Wie das Ganze, oder Live-DVD in dem Fall. Natürlich ausgerichtet ist das Ganze daran, weil eben immer weniger CD-Laufwerke irgendwie im Markt sind und das meiste eher sowieso DVD-Laufwerke sind und die meisten Leute sowieso, das hat jedenfalls laut Canonical eine Umfrage ergeben, den USB-Stick nutzen, um ihr System, um ihre Live-System zu booten und ihr System zu installieren, weil das halt viel, viel schneller geht und man weniger ja, Lese-Schreibfehler hat, wie man sie vielleicht auf DVDs hat, bedingt durch eben das Medium. Außerdem gibt es auch Neuigkeiten in Sachen Kernel. Da soll sich auch was tun auf der Kernel-Front im Grunde genommen. So soll nun ab Ubuntu 12.04 der Kernel kein initrd mehr ja, automatisch bauen oder automatisch einbinden, sondern dieses initrd soll optional sein und also ja nicht mehr automatisch eingebunden werden. Und so soll dann der Start, so hofft man, sehr, sehr stark beschleunigt werden, indem man halt keine initrd mehr benutzt. Die initrd, die hat ja schon bei der letzten Ubuntu-Version oder den letzten zwei Ubuntu-Versionen hat man die anders gepackt, sodass die kleiner ist. Mithilfe von XZ hat man das gepackt, aber XZ ist ja sehr gut, was das Packen angeht, aber was das Lesen angeht, was das Dekomprimieren angeht, dieses initrds, da hat es doch ein bisschen was länger gedauert und das hat man dann bei den Bootzeiten auch gemerkt, dass sich da was getan hat im negativen Bereich, sagen wir mal so. Also, dass die Bootzeit sich verlängert hat von Ubuntu. Und natürlich hat jetzt dieser Vorschlag, dieses initrd abzuschaffen, natürlich einige Konsequenzen und Schwierigkeiten, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Zum einen ist natürlich die initrd auch dafür zuständig, UUID, also die Unified Universal ID, glaube ich, so heißt sie, für Festplatten und für Laufwerke im Grunde genommen, wo eben halt Ubuntu installiert ist oder auch nicht, oder also Laufwerke allgemein werden über diese UUID erkannt und dann auch dementsprechend eingebunden. Das ist immer ein fester Wert. Das heißt, wenn ihr auch die Laufwerke irgendwie austauscht, die Reihenfolge der Laufwerke, dann werden sie trotzdem immer noch in der richtigen Reihenfolge eingebunden. Das soll halt eben Bugs bei BIOS und so weiter aufheben zum einen. Und das ist halt eben das, was ohne initrd momentan nicht geht und das müsste dann in den Kernel implementiert werden, also dieser UUID-Support, damit der Kernel halt eben auch von oder mit Hilfe von UUID booten kann. Außerdem müssen natürlich auch einige Module fest in den Kernel einkompiliert werden, damit das Ganze dann auch klappen kann. Zudem muss man natürlich auch irgendwie sicherstellen, es gibt ja auch den sogenannten Netzwerkboot, den PXE oder Pixie-Boot, so wie ich den immer sehr gerne nenne. Der muss natürlich auch irgendwie möglich sein ohne initrd. Momentan macht das auch die initrd und das müsste ja auch irgendwie ermöglicht werden, das Ganze auch ohne initrd zu funktionieren. Aber weil es halt so viele Schwierigkeiten gibt, dann plant man so weit schon vor, dass man sagt, okay, die initrd wird immer noch automatisch gebaut, aber sie wird von Fall zu Fall eventuell gar nicht genutzt. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich ein, zwei ja, Spezialfälle, wo es halt nicht mehr genutzt werden muss. In anderen Fällen wird es halt genutzt. Da wird also wahrscheinlich eine Autoerkennung irgendwie vonstatten laufen, die dann sagt, okay, initrd wird jetzt nicht gebraucht, dann brauchen wir das nicht in groupconf reinzuschreiben. Also insgesamt kommt mir dieser Vorschlag gerade auch, weil wir ja davon reden, eine 12.04 mit 5 Jahre langem LTS-Support zu machen, ein bisschen was seltsam vor, auch gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung bei Fedora, die ja das Bin- und S-Bin-Verzeichnis abschaffen wollen, weil ich ja gerade eben schon erzählt habe und erläutert habe, aus dem Grund, weil es halt eben die Init-AD gibt. Das kommt mir also so ein bisschen verkehrt oder mit zu viel Hürden verbunden vor. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen dran stört. Ob das ja, das ist ja ein relativ sehr, sehr großer Änderung am Kernel selber, ob das wirklich tatsächlich in die LTS mit reinkommt, das ist aus meiner Sicht zumindest, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, sehr, sehr fraglich. Und da müssen wir mal schauen, ob sich das tatsächlich so entwickeln wird. Daneben gibt es natürlich noch weitere Änderungen und weitere Neuerungen, die eingeführt werden sollen. Zum einen soll das erste Mal auch der UEFI-Support oder UEFI, keine Ahnung, wie man es ausspricht, der UEFI-Support auf jeden Fall, also dieser Nachfolger vom BIOS. Und dieses UEFI wird ja im Grunde genommen auch sehr, sehr stark auf ARM-Plattformen verwendet. Das soll jetzt tatsächlich dann auch für diese ARM-Plattform oder für den ARM-Port von Ubuntu verwendet werden und soll dann mit eingebaut werden, dieser Support, sodass dann auch man direkt auf ARM-Plattformen booten kann, ohne irgendwelchen Tricks zu benutzen. Außerdem soll nun standardmäßig auch ein PAE-Kernel ausgeliefert werden. Das heißt, den Standard, den es momentan gibt, ist halt ein ganz normaler Kernel mit 4 GB Limit, wie man es halt von Windows 32-Bit-Systemen her kennt. Hat man eben ein 4 GB Limit minus halt eben weiterer Shared-Sachen, wie zum Beispiel Grafikkarte oder sowas, was dann ebenfalls noch ein bisschen Speicher benötigt. Und dieses Limit soll jetzt aufgehoben werden eben. Man will jetzt eben das Limit auf 64 GB steigern. Das ist der sogenannte PAE oder Physical Address Extension, die einem ermöglicht halt eben mehr Speicher als 4 GB zu adressieren. Also bis zu 64 GB lassen sich dann adressieren auf einem 32-Bit-System. Und das soll jetzt auch standardmäßig auf den 32-Bit-Medien erscheinen und standardmäßig halt eben eingesetzt werden, weil es halt immer weniger Geräte gibt, die eben dieses PAE nicht unterstützen. Weil das war ja zu Anfang der Grund, weshalb man es nicht aktiviert hat, weil einige Geräte, einige Mainboards, einige CPUs, ja gut, CPUs müssten es eigentlich unterstützen, aber einige Mainboards das halt eben nicht unterstützt haben. Dann soll es auch noch eine Verbesserung in Richtung DKMS geben. Das soll stark verbessert, stark beschleunigt werden vor allen Dingen. Und es soll zum Beispiel auch ein neues, zumindest klingt das für mich nach neu, ein neues ALSA-Treiber-DKMS geben. Das heißt, das soll dann auch regelmäßig aktualisiert werden können. Das heißt, dass Audio-Treiber dann von neueren Audio-Hardware, die ja dann irgendwann verbaut wird im Laufe der 5 Jahre LTS, dann ganz einfach mit Hilfe von DKMS nachinstalliert werden kann. Das heißt, man lädt sich im Grunde genommen nur das ALSA-Treiber-DKMS-Paket herunter und es wird dann automatisch werden diese Treiber, diese Soundkartentreiber dann kompiliert für den speziellen Kernel, den man dann laufen hat. Und das ist halt sehr, sehr gut, falls ihr eine lange, breite Soundkartenunterstützung haben wollt, auch für neuere Soundkarten. Das macht also sehr, sehr viel Sinn und das kann ich nur befürworten. Dann gibt es in Sachen Ubuntu Studio auch was Erfreuliches zu berichten, denn Ubuntu Studio kriegt einen speziellen Low-Latency-Kernel eben für das Arbeiten mit Audio-Sachen, für Audio-Enthusiasten, die halt eben sehr, sehr kurze Reaktionszeiten brauchen oder kurze Verzögerungszeiten brauchen für die Aufnahme von Audio, fürs Bearbeiten von Audiosignalen. Da macht das natürlich Sinn. Das wird es also weiterhin geben in Sachen Kernel. In Sachen Desktop soll Unity natürlich weiter ausgebaut werden und vor allen Dingen soll dort Unity deutlich mehr konfigurierbar sein, weil das ist das, was man so als Fazit ziehen kann zur aktuellen Lage von Unity, weshalb das nicht so sehr angenommen wird, weshalb es da Probleme gibt an der einen oder anderen Stelle, weil halt eben viele Sachen oder weshalb Leute es einfach nicht mögen, weil halt viele Sachen wenig konfigurierbar sind, wenig einstellbar sind und das soll sich jetzt ändern. Zudem soll es eine bessere Unterstützung auch für Entwickler geben, was jetzt zum Beispiel Quicklists angeht. Das sind also diese Kontextmenüs für diese verschiedenen Launcher. Die sollen jetzt auch dynamisch gestaltet werden. Das heißt, man soll dann zuletzt benutzte Dokumente bei Gedit zum Beispiel sehen können oder zuletzt aufgerufene Webseiten beim Firefox. Da muss man ganz klar sagen, das ist eine Sache, die dann upstream erledigen soll, was jetzt den Firefox angeht. Das wird ja von der Mozilla Foundation gemanagt oder Mozilla Corporation gemanagt und die sollen halt eben dafür sorgen, dass halt eben Quicklists dort vernünftig implementiert werden. Aber dazu soll natürlich auch allgemein eine Infrastruktur bereitgestellt werden, die es einem ermöglicht, einfacher diese Quicklists zu erstellen. Außerdem sollen auch viele Standardanwendungen, die eben auf CD oder eben auf dem ISO jetzt in dem Fall besser gesagt mitgeliefert werden, die sollen halt auch alle über ein Quicklist-Menü weitestgehend verfügen, sodass es sich besser integriert anfühlt. Und das ist halt eine Sache, worauf man stark achten möchte. Eine andere Sache sind Web-Apps. Die sollen jetzt auch tatsächlich ein bisschen was verschönert werden, weil zum Teil die Web-App-Icons, die es gibt, wenn man gerade mit dem neuen Alt-Tab-Feature umschaltet, dann merkt man das und sieht man das sehr deutlich. Dann sind die meistens öde, langweilig, blöd und passen nicht so richtig hinein. Und die sollen jetzt sehr, sehr stark verbessert und erweitert werden, sodass es halt eine bessere Integration insgesamt bietet. Dann soll es in Sachen Lenses, das sind diese kleinen ja in der Dash sich befindlichen Programme, Umschaltmodi im Grunde genommen, wo man zwischen Kontakten suchen kann, wo man Musik suchen kann, wo man aber auch nach Dateien suchen kann im Grunde genommen. Diese kurzen kleinen Lenses sollen weiterhin erweitert werden und für weitere Programme geöffnet werden, sodass man sich ja vorstellen kann, Videos zu durchsuchen, Wikipedia zu durchsuchen, Google zu durchsuchen, das soll alles halt integriert werden. Das macht auch Sinn, das so zu machen. Ist übrigens eine Idee, die nicht ganz neu ist, weil das kenne ich alles schon vom guten alten BOS. Da gab es mit der Suchfunktion auch sowas und das Heiko-System hatte ja auch sowas. Nannte sich Google FS, da konnte man in dem nativen Suchtool ganz einfach Google durchsuchen und bekam dann ja eine Liste von Linkdateien im Grunde genommen, die man halt benutzen konnte. Das macht eine ganze Menge Sinn, so zu arbeiten, wenn man spezielle Dinge erledigen möchte und halt vor allen Dingen auch dynamische Suchen erzeugen möchte. Zeitgeist-Integration ist die nächste große Sache, die auch mit in Ubuntu 12.04 ins Unity mit hineinkommen soll. Und vor allen Dingen soll es dann auch dadurch schneller werden, dass man halt Zeitgeist jetzt vor kurzem von Python auf Vala portiert hat, also auf einem C-Sharp-Dialekt, der allerdings dann direkt auf unterster Ebene in C kompiliert und das dann natürlich etwas schneller abläuft als Python, gerade bei solchen komplexen Sachen, wie sie Zeitgeist macht, das Arbeiten mit mehreren Datenbanken und schnellen Abfragen. Das soll dadurch noch schneller sein und wahrscheinlich werden wir dann eine Zeitgeist-Integration sehen. Dank des Zeitgeist-Teams, das sich ja dann auch an die API gehalten hat, ist auch diese erste Vala-Version relativ kompatibel, also sagen wir mal zu 99,9% kompatibel zu der alten Python-Version. Das heißt, auch die Upstream-Programme, die Programme, die auf Zeitgeist aufbauen, müssen jetzt die API-Anbindung an Zeitgeist nicht unbedingt grundlegend ändern. Dann auch ein sehr, sehr großes Thema, was ich mitbekommen habe, Barrierefreiheit, also Accessibility soll weiter auch in Unity ausgebaut werden. Das ist ja ein Pferdefuß im Grunde genommen von Unity, wenn man es mit GNOME 3 direkt vergleicht. GNOME 3 hat da viel, viel bessere, also viel, 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 viel bessere Accessibility-Barrierefreiheitstools mit integriert und Unity, da ist ja im Grunde genommen eine Wüste in Sachen Barrierefreiheit. Die Dokumentation soll sehr, sehr stark verbessert werden, das hat man auch gehört. Eventuell könnte man natürlich die Dokumentation ein bisschen weiter ausbauen, was das angeht. Nicht nur verbessern, sondern ausbauen, ein bisschen was aufwendiger gestalten, weil man ja ein bisschen mehr Platz hat jetzt auf dem ISO. Und da lassen sich natürlich mehr Dokumente reinpacken. Dann gibt es natürlich auch noch einige Informationen, die ich jetzt sammeln konnte, weil ich ja auch Mitentwickler bei Lubuntu bin und dort gibt es ja auch spezielle Sachen, die mit besprochen worden sind auf der Ubuntu Developer Summit. Ich war zwar nicht da, aber per IRC und per Pad kann man natürlich dann auch sehr, sehr einfach auch mitgestalten und mitarbeiten an dem ganzen Projekt und wie sieht es also mit der jüngsten Distribution im Kreise von Ubuntu aus, Lubuntu? Und dort soll sich auch einiges ändern. Ist ja eine sehr, sehr beliebte Distribution, wenn wir uns jetzt überlegen, dass die GNOME 2-Version von Ubuntu weg ist, dann schauen sich natürlich alle nach Alternativen um und da macht halt Xubuntu und Lubuntu eine ganze Menge Sinn. Interessanterweise habe ich jetzt auch gelernt, nachdem ich Xubuntu mal ausprobiert habe, es sieht verdammt ähnlich aus wie Lubuntu, was jetzt das Theming angeht und die Icons, die benutzt werden. Es ist schon eine lustige Sache, aber dort soll sich jetzt auch einiges tun in Sachen Lubuntu. nämlich der ja etwas leicht verbuggte, sagen wir mal so, LXDM, also der Display Manager, der Anmeldebildschirm im Grunde genommen soll durch den leichtgewichtigen LightDM plus eben ein leichtgewichtiges Theme, ein Lubuntu-Theme, abgelöst werden. Und das soll halt eben Bugs vor allen Dingen vorbeugen, weil LXDM doch schon einige Bugs hatte, die ja ein bisschen was genervt haben. Ein Bug, den kann ich berichten, weil ich ja auch Maintainer von LXKeyMap zum Beispiel bin, also dem Umschaltungstool für Tastaturlayouts unter Lubuntu oder LXDM allgemein. Im LXDM gab es halt keine Möglichkeit oder ersetzt halt eben keine Keymaps richtig um. Das heißt, falls man in seiner Sitzung in Lubuntu oder im LXDE halt eben seine Keymap umstellt und dann sich abmeldet, dann hat man eben immer noch diese Keymap, die halt zuvor eingestellt worden ist. LXDM resettet diese Keymap nicht und setzt sie auch nicht. Es gibt auch keine Möglichkeit, die Keymap zu setzen. Es gibt in LXDM eine Möglichkeit, die Sprache zu setzen für eben die nächste Sitzung. Allerdings die Keymap, die kann man nicht einstellen. Das ist halt so eine blöde Sache, sagen wir mal so, da gibt es einige Probleme damit, aber auch ein paar andere Sachen. Dann gibt es noch ein paar sicherheitsbedenkliche Features. Man kann zum Beispiel ganz einfach in eine Konsole reingehen, sich anmelden irgendwie und dann auf der laufenden LXDM-Sitzung einfach weitere Programme starten. Und da besteht natürlich dann immer die Gefahr, dass man sich irgendwie vielleicht durch eine Hintertür einloggen kann, obwohl es halt eigentlich nicht möglich sein sollte. Und das ist halt so ein Problem von LXDM, würde ich mal sagen. Ob das jetzt mit LightDM unbedingt besser gelöst wird, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass LightDM sicher mit Sicherheit auch in Ubuntu 12.04 auch in der großen Ubuntu-Version mitgeliefert wird, also der Ubuntu-Version mit Unity, und dass dann dadurch natürlich auch mehr Bugs reported werden, mehr Bugs gefixt werden können und dann natürlich auch sichergestellt werden kann, dass LightDM einwandfrei funktioniert. Dann gibt es in Sachen Mehrbildschirmunterstützung, sehr, sehr langes Wort, Multi-Monitoring, so heißt es auf Englisch, viel, viel einfacher. Das soll weiter ausgebaut werden, indem man die erweiterte Konfigurationsmöglichkeit, die jetzt LXRender zum Beispiel nicht anbietet, weil LXRender, das Standardtool, was bei Lubuntu oder LXDE ausgeliefert wird zum Wechseln der Auflösung und zum Einrichten von Multi-Monitoring, das hat nicht so viel Features wie zum Beispiel ein A-Render oder weitere andere Tools oder X-Render selber. Und das ist halt eben das, was jetzt in einer Konfiguration gelöst werden soll, die eben der Sitzungsmanager LXSession übernehmen soll. Halte ich auch persönlich für eine bessere Idee, das so zu regeln, weil halt eben auch, man sieht es ja von anderen Desktops, die machen das mit der Auflösung und der Einstellung der Auflösung auch über ihren Sitzungsmanager. Und das sollte man dann auch bei LXDE über den Sitzungsmanager machen. Das hat also schon seinen Grund. Gleiches gilt dann auch, das habe ich ja kurz erwähnt, LXKeyMap, da bin ich ja Maintainer mit dabei. Wir arbeiten daran und ich bin mir relativ sicher, dass wir das auch hinkriegen, dass dann auch die KeyMap, das Tastaturlayout von LXSession dann eingestellt wird beim Booten. Man kann zwar dann immer noch mit LXKeyMap die KeyMap ändern. Er schreibt dann auch, LXKeyMap wird dann wahrscheinlich dann auch in die LXSession-Konfiguration dann diese KeyMap hineinschreiben, sodass beim nächsten Anmelden dann man immer noch die gleiche KeyMap besitzt. Im Übrigen gibt es auch ein kleines Update für die Leute, die sich damit rumplagen, von LXKeyMap momentan, wo LXKeyMap dann einen eigenen Autostart-Eintrag kreiert, um halt eben das Tastatur-Layout bei jedem Neustart, bei jedem Neuanmelden dann wieder herzustellen. Das klappt also auch schon sehr gut und ähnlich wird es dann auch mit LXSession klappen, vielleicht sogar ein Ticken schneller, ein Ticken besser. Die Autostart-Einträge in LXSession sollen dann auch noch weiter vereinfacht werden und die Verwaltung vor allen Dingen soll vereinfacht werden. Momentan sieht es ja so aus, dass man Autostart-Einträge ja aktivieren und deaktivieren kann, mehr aber auch nicht. Und das soll jetzt tatsächlich auch erweitert werden, sodass man zumindest dann auch manuell neue Programme in diesen Autostart hinzufügen kann. Und das ist natürlich eine super Sache. Dann muss man nicht auf irgendwelche externe Programme ausweichen, sondern dann wird das direkt in LXSession erledigt. Und das finde ich gut. So, das nächste ist ein richtig Knallerthema, würde ich fast sagen, weil das hebt dann Lubuntu im Vergleich zu den anderen Derivaten, die es so um Ubuntu gibt, oder den anderen Ubuntus, würde ich mal so sagen, ein bisschen was ab, nämlich das sogenannte Lubuntu Software Center, also eine leichtgewichtige Alternative zum Standard Ubuntu Software Center, soll Einzug erhalten in Lubuntu 12.04 und soll dort dann eben zum Installieren, zum einfachen Installieren von Programmen dienen. Es ist momentan noch so ein Clone von dem alten Ubuntu Software Center, benutzt aber im Vergleich zum alten Ubuntu Software Center viel, viel weniger Speicherplatz. Im Vergleich zum neuen Ubuntu Software Center sowieso viel, viel mehr Speicherplatz. Was jetzt natürlich Festplattenspeicher angeht, aber auch Arbeitsspeicher. Das heißt, deshalb ist es speziell geeignet für LXDE-Desktops oder für den Lubuntu-Desktop, um halt eben auch auf leichtgewichtigen Rechnern oder sagen wir mal auf performance-schwachen Rechnern eine einfache Möglichkeit zu bieten, eben Software zu installieren. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell Xubuntu dann das Lubuntu Software Center, vielleicht umgelabelt oder so, auch verwenden könnte, weil es ist mit Sicherheit, wenn es dann weiter ausgebaut wird jetzt, es ist auf einem sehr, sehr guten Weg, dahin eine sehr, sehr gute Alternative zu werden zu dem Standard Ubuntu Software Center. Synaptic, was ja mittlerweile bei Ubuntu rausgeflogen ist, bei Lubuntu immer noch als Standard-Paketmanager verwendet wird momentan, das soll allerdings nicht rausfliegen bei der nächsten Version, sondern soll erstmal als Paketmanager erhalten bleiben, weil das halt eben die Standardmethode immer noch ist, wie man Software installiert unter Lubuntu, und das kann man halt von einem Release auf dem anderen auf das andere Release nicht einfach abschalten, sondern da muss es halt eben ein Zwischenrelease geben, wo es halt eben beides immer noch gibt. Und gerade weil ja Ubuntu eine LTS hat, man will zwar bei Lubuntu auch nicht eine LTS irgendwie erzeugen, weil man es selber auch personell 5 Jahre lang nicht verwalten könnte, aber zumindest will man den Anschein erzeugen, dass man eine sehr, sehr stabile und sehr, sehr gute Distribution herausgibt. Man bemüht sich also sehr, sehr stark, eine sehr, sehr gute Distro herauszugeben. So, jetzt habe ich lang gequatscht. Das war im Grunde genommen alles, was ich so zur UDS, zur Ubuntu Developer Summit aufgegriffen habe, was mich so interessiert hat und was ich so als interessant empfunden habe. Es gibt da natürlich noch eine Vielzahl von anderen Sachen, die jetzt auch im Laufe, wo ich jetzt das Ganze hier aufnehme, noch besprochen werden. Beispielsweise ist jetzt eine Sitzung, die bespricht, wie das mit Xorg weitergeht, wie es vielleicht aussieht mit einer Wayland-Integration, eine erste Test-Environment, ein erstes Tech-Preview von Wayland, ob das in 12.04 mit eingebunden werden soll, wie es dann weiterhin aussieht mit Standardprogrammen, soll Rhythmbox wieder Banshee ablösen, weil Banshee auf ARM-Plattformen einfach nicht läuft, und so weiter und so fort. Das wird alles noch besprochen. Kalenderintegration und den ganzen Kram, das wird alles noch besprochen. Welche Kernel soll jetzt benutzt werden, 3.1 oder 3.2 und so weiter und so fort. Da müsst ihr euch dann schlau machen. Ich werde auf jeden Fall alle Links dranhängen, die dieses Thema hier betreffen, was ich vorgetragen habe. Es gibt natürlich einige Sachen, von die ich ja jetzt aus eigener persönlicher Erfahrung rausgeplaudert habe, wie bei Lubuntu. Da gibt es halt ein Pad, aber da muss man halt eben angemeldet sein. Man muss eine Autorisierung bekommen haben, um diesen Pad beizutreten und dieses Pad zu sehen. Deshalb weiß ich nicht, ob es Sinn macht, diesen Link dran zu hängen. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, was sich da machen lässt. Gut, kommen wir zu einem nächsten kuriosen Thema, bevor ich hier zu lange quatsche. Microsoft beteiligt sich an Samba. Das war so die Schlagzeile, wo ich gelesen habe, die Hölle ist zugefroren oder was ist los? Habe ich da richtig gehört? Eine Premiere quasi im Grunde genommen, die das Samba-Team jetzt da feiert. Und das war halt so großartig, dass Samba direkt gesagt hat, das müssen wir ganz groß als News veröffentlichen. Microsoft hat ja jahrelang aktiv Samba, das Samba-Projekt, bekämpft. Auch nachdem die EU entschieden hat, die Spezifikationen für CIFS bzw. das SMB-Protokoll müssen herausgegeben werden, hat Microsoft alles daran gesetzt, dass das nicht veröffentlicht wird, hat sogar eine Millionen oder waren sogar Milliarden, ich glaube es waren nur Millionen, glaube ich, die sie bezahlen mussten als Strafe, weil sie halt eben diese Vertuschungsaktion irgendwie geleitet haben. Und das ist jetzt alles Schnee von gestern, weil jetzt hat wirklich tatsächlich Microsoft, naja, nicht ganz Microsoft, sondern ein Mitarbeiter von Microsoft tatsächlich das allererste Mal, dem wurde wohl freie Hand gegeben, einen Patch bereitgestellt für das Samba-Projekt, der im Grunde genommen was Triviales macht nur. Aber es zeigt ja auch schon, dass das eine beeindruckende Sache ist, wo sich halt eben Microsoft jetzt hinentwickelt hat von der bisherigen Politik, die ja, ja im Grunde genommen hau drauf auf Open Source und Free Software war, jetzt dazu hin, dass man jetzt kooperiert mit solchen freien Projekten oder zumindest nicht mehr den Mitarbeitern verbietet, ihr dürft jetzt nicht bei diesen freien Projekten mitarbeiten. Das ist zumindest ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt, wir haben ja auch letztes Mal das Skype-Kit erwähnt, was ja dann auch so eine Öffnung von Skype auf allen Plattformen irgendwie bedeutet und für neue Programme vor allen Dingen bedeutet auf allen Plattformen. Das ist zwar kein Open Source, kein Free Software, aber es ist trotzdem immer noch was ich Microsoft niemals zugetraut hätte, dass die jetzt sowas machen. Ich frage mich ganz ehrlich, wird Steve Ballmer jetzt abtreten? Weil Steve Ballmer ist ja immer so, zumindest aus meiner Sicht, immer diese führende Hand, was jetzt Anti-Free Software, Anti-Open-Source-Bewegungen angeht. Und oder hat er einfach ja die Macht verloren in seinem Konzern und bestimmt jetzt nicht mehr, was gemacht wird, sondern bestimmen das jetzt andere Leute? Das ist halt die große Frage, die ich mir da stelle. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Und deshalb wollte ich das mal kurz erwähnt haben. Eine andere große Sache, naja, je nachdem, wie man es sehen möchte, ist oder sind die Releases von KDE 4.7.3 genauso wie Trinity 3.5.13. Also für KDE-Liebhaber ist diese Woche gibt es diese Woche gleich zwei neue Releases. Zum einen natürlich das Release, das neue Release oder das Bugfix-Release von KDE 4, nämlich KDE 4.7.3, das gepatcht wurde und nun einige endlich lang ersehnte Bugfixes bereitstellt, wie zum Beispiel der Lib-Task-Manager-Bug, der ab der 4.7er-Reihe von KDE dafür gesorgt hat, dass es halt Ghost, also Geisteinträge in der Taskleiste oder in der Fensterleiste gab von KDE, also im Panel, das, was die geöffneten Programme anzeigt. Dort gab es halt Geistereinträge, also Fenster, die man geschlossen hat. Die waren zwar im Grunde genommen geschlossen, aber auf dem Taskpanel wurden sie halt unsichtbar angezeigt. Das hat man gemerkt, wenn man ein zweites Programm gestartet hat, dann startete es so, also weiter rechts auf dem Panel, sagen wir mal besser so, so als ob es aussehen würde, dass links schon ein Programm lief, obwohl da nichts mehr in der Taskleiste angezeigt war. Schwierig zu erklären, aber für die Leute, die KDE 4.7 genutzt haben, diesen Bug gemerkt haben, die werden das sicherlich wissen. Gleiches gilt auch dann für eben diese verschiedenen Reihen, die sich dann dazu geschaltet haben, sodass die Fensterleiste im Grunde genommen in 5 oder 6 Reihen auf einmal erschien, obwohl man nur 2 Programme offen hatte, was auch sehr seltsam war. Dieser Bug ist nun tatsächlich gefixt und man war wohl selber so überrascht, dass man das in den Release Notes gar nicht oder in den Changelog gar nicht erwähnt hat, weil man selber nicht damit gerechnet hat, dass man diesen Bug tatsächlich gefixt hat. Ich glaube, man hat den Bug bis jetzt noch nicht so richtig verstanden, wo der überhaupt lag. Auf jeden Fall scheint der jetzt gefixt zu sein, zumindest die ersten Berichte. Und ich habe es selber auf meinem PC auch installiert gehabt. Ich habe bisher diesen Bug nicht mehr finden können. Daneben wurden natürlich auch einige weitere Bugs gefixt, wie zum Beispiel KWin. Gefixt. Habe ich da gerade was anderes gesagt? Also ein paar Bugs wurden gefixt. Und zwar KWin-Bugs oder Quin-Bugs wurden gefixt. Und auch ein Okular-Bug, der zum Beispiel zum Absturz von Okular führen kann. Das wurde also auch alles gefixt, also das übliche Fixing von Bugs. Jetzt würde ich ganz ehrlich sagen, kann ich jetzt auch eine Empfehlung geben für alle die Leute, die KDE 4 ausprobieren wollen. Mit 4.7.3 könnt ihr das tatsächlich ausprobieren. Und das Erfreuliche dabei ist auch, es wurde endlich mal ein Bugfix für Nepomuk rausgegeben, also für diese semantische Suche, die im Hintergrund läuft. Weil das hat ja so olle genervt, dass das manchmal so 50-60% CPU-Zeit gefressen hat, obwohl überhaupt nichts irgendwie dran war, obwohl überhaupt nichts lief irgendwie, auf einmal der Lüfter volle Kanne abläuft auf einem Notebook oder Netbook, weil halt eben dieses Nepomuk sich eingeschaltet hat, wo man sich dann überlegt, verdammt, was macht es denn da gerade? Wir hatten doch schon eine Indizierung der Festplatte. Und noch schlimmer ist das dann im Vergleich oder im Zusammenhang mit Strigi, also Dateisuche im Grunde genommen, die ja auch in Inhalten von Dateien sucht. Und diese Strigi-Suche, die ist ja so, also ich finde die so buggy. Ich habe das ja mehrere Releases jetzt ausprobiert, aber das hat nie funktioniert. Das hat sich immer neu, die Dateien indiziert, also komplett neu indiziert, und das hat sowas von genervt, wo ich mir gedacht habe, weil dann ja auch diese Datenbank immer weiter angewachsen ist, dann musste man es einfach abschalten. Und dann irgendwann später Nepomuk hat dann auch genervt, weil es halt eben 50% CPU-Zeit gefressen hat, muss ich es auch abschalten. Dann kamen aber dann immer diese Warnmeldungen, die man nicht abschalten kann, von Akunadi her. Dann muss ich erstmal Akunadi ausschalten, also KDE 4. Leute, ihr müsst da was machen, das kann so nicht sein. Ihr habt jetzt einen ersten guten Schritt gemacht mit Nepomuk, erstmal fixen. Ich habe jetzt bisher noch keine Momente erlebt, wo ich gedacht habe, ich möchte den PC an die Wand klatschen, weil irgendwie der Lüfter wieder läuft oder irgendwelche Sachen nicht vernünftig ausgeführt werden können, weil eben im Hintergrund irgendein Programm 50% CPU-Zeit frisst. Also das ist schon mal ein richtiger guter Schritt dorthin. Allerdings muss jetzt noch Akunadi vernünftig laufen und Strigi muss entweder raus oder es muss gefixt werden. Aber so könnt ihr das nicht lassen. Und ich habe auch selber das Gefühl teilweise, wenn ich diese Bugs so sehe, dass die Leute, die das testen, es gibt ja sicher bei KDE einige Leute, die es testen, diese RC-Versionen, die dann auch selber entwickeln, dass die diese Dienste abgeschaltet haben auf ihren PCs oder das nur auf Quad-Cores oder auf 8-Kern-Prozessoren benutzen mit 16 GB RAM, wo man das einfach nicht merkt, wenn ein Programm oder wenn ein Dienst Amok läuft. So, genug ausgelastet zu KDE 4. Für die Leute, die KDE 4 nicht so sehr liegen, gibt es ja das Trinity-Projekt, das ja ein KDE 3-Fork im Grunde genommen ist oder eine inoffizielle Fortsetzung von KDE 3. Und die haben jetzt, das, ich glaube, mittlerweile die dritte Inkarnation herausgegeben von Trinity, nämlich Version 3.5.13. Also das dritte Update im Grunde genommen, weil ja 3.5.10 das letzte große Update von dem KDE-Team selber war. Und da ist man ja mittlerweile dann beim Trinity-Team bei der dritten Update herausgekommen. Und man hat einige Sachen doch tatsächlich geschafft, wo ich gedacht hätte, das wird sehr, sehr kompliziert für so ein kleines Team. Nämlich man hat zum Beispiel es geschafft, den kompletten Source-Tree auf CMake zu portieren. Also das Programm fürs Kompilieren von KDE 4, CMake, das ja dann, ich weiß gar nicht, wie das alte Programm hieß, was sie benutzt haben. Auf jeden Fall, das hat eben für eine starke Vereinfachung für den Kompiliervorgang bei KDE 4 gesorgt. Das hat man jetzt auch tatsächlich auf KDE 3 angewandt. Das heißt, man kann jetzt mit CMake, KDE 3, den KDE 3 Fork Trinity ganz einfach kompilieren ohne Probleme. Das klappt jetzt 100%. Außerdem gibt es auch noch einige Fixes für den Conqueror. Das heißt, der Conqueror läuft jetzt auch stabil unter Trinity. Ich bin mir nicht sicher, ob es da eine WebKit-Umsetzung gibt schon oder ob es immer noch KHTML in der gleichen Version ist wie von KDE 3.5. Es ist auf jeden Fall gut, dass man den gefixt hat, dass er nicht mehr abstürzt. Aber ob das so wirklich das Gelbe vom Ei ist, wenn man rumsurfen möchte, für einfache Sachen sicherlich, aber für Web 2.0 Inhalte, glaube ich, wird das Ganze nicht so richtig funktionieren. Dann wurden auch noch einige Sachen im Zusammenspiel mit KDE 4 verbessert und gefixt, weil, das ist ja eben das Besondere, Trinity eben auch neben KDE 4 lauffähig ist. Das heißt natürlich, dass dann auch unter dem Trinity Desktop KDE 4 Anwendungen laufen und dort soll jetzt auch die Integration besser gelungen sein. Das heißt, dass man jetzt KDE 4 Anwendungen neben Trinity noch besser integriert hat und dass die besser funktionieren. Das ist also eine sehr, sehr gute Sache, eine sehr, sehr interessante Sache, vor allen Dingen, weil das Trinity-Projekt im Gegensatz zu einigen anderen Projekten auch Binärpakete ausliefert für einige Distributionen. Ich glaube, Ubuntu, Debian und SUSE sind dabei. Und so kann man sich halt eben ganz einfach einen KDE 3.5, einen heiß geliebten oder altgeliebten KDE 3.5 Desktop wieder zurückholen. Ich werde natürlich die News von KDE 4.7.3 mit dem Changelog und dem weiteren Kram und genauso die News zu Trinity 3.5.13 ganz einfach verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Ist ein netter Golem-Artikel, der das auch noch ein bisschen so aufdröselt, was jetzt das Trinity-Projekt angeht. Auf jeden Fall eine sehr gute Sache, dass halt es beide Versionen gibt, die beide Sachen sehr schön fixen. Das war es im Grunde genommen für diese TechView-Podcast-Folge. Ich habe ein bisschen gequatscht über Neuigkeiten, ein bisschen viel über Linux, muss ich ganz ehrlich sagen. Fedora, die ja eine fast schon sensationelle Ankündigung gemacht haben mit ihrem Vereinigen, ist ja im Grunde genommen technisch, auf technischer Ebene gesehen, relativ subtil, relativ banal, was sie da vorhaben, aber es hat hohe Wellen zumindest geschlagen. Ubuntu UDS, da ist natürlich immer was spannend zu sehen, was jetzt Ubuntu vorhat, was Canonical vorhat mit Ubuntu. Und da ist besonders spannend zu sehen, da bin ich echt gespannt, wie das jetzt aussieht mit Smartphones und Tablets, wie sich Ubuntu da im nächsten Jahr entwickeln wird. Und natürlich Ubuntu 12.04, da bin ich echt mal gespannt, ob dieser 5-Jahres-Zyklus für das LTS, ob das sich dann auszahlt, ob das eventuell besser dann auch supported wird durch ja Dritthersteller, als es bisherige LTS-Versionen gemacht haben. Und dann natürlich kurios, Microsoft unterstützt oder beteiligt sich an Samba. Bin mal gespannt, ob es da neue Kehrtwendungen von Microsoft geben wird. Und natürlich die neuen Releases KDE 4.7.3, Trinity 3.5.13. Sehr, sehr gut, sehr, sehr fein. Das war es im Grunde genommen für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, es kommt noch in diese dieses kleine Outtake, weil ich es gerade gesehen habe. Apache gibt Harmony auf, also die freie Programmiersprache Harmony, die so eine freie Nachbildung von Java sein sollte, die wird jetzt aufgegeben. Die war ja unter der Apache Software Foundation gestartet worden vor ein paar Jahren und wird jetzt aufgegeben. Das heißt, das, was wo sich ja auch Google irgendwie beteiligt hat und Teile davon genommen hat mit Dalvik, das wird jetzt aufgehört oder es wird jetzt auf jeden Fall eingestellt. Sagen wir mal so. Ansonsten gibt es in Sachen News recht wenig Neues. Ich sehe gerade jetzt nichts, was jetzt interessant wäre, was ich noch berichten könnte. Was man jetzt noch irgendwie berichten könnte. Ja. Ich glaube, das war's. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.